Karin Ackermann-Stolecki aus Solingen angereist, heute hier, übernimmt die Predigt und ab jetzt die weitere Gestaltung des Gottesdienstes.
Dankeschön. Ja, einige von Ihnen haben sich mit mir zusammen ja schon mit dem Thema Leben stark beschäftigt und einige kommen jetzt dazu. Das Thema heute Morgen, das erscheint hoffentlich irgendwann. Da geht es um Widerstandskraft und um Stehaufmännchen. Kennen Sie Stehaufmännchen? Als ich ein Kind war, gab es die öfters mal. Hier haben wir eins. Diese kleinen Dinger, die man nicht zum Liegenbleiben bringt. Ne? Die kippt man um und dann stehen sie wieder, wackeln ein bisschen. Irgendwann haben sie sich wieder eingependelt. Das sind die Stehaufmännchen. In der Psychologie gibt es etwas, das nennt man den Stehaufmännchen-Faktor. Da hat man sich damit beschäftigt, warum manche Leute irgendwie nicht kaputt zu kriegen sind. Man hat sich ja ganz viele Jahre damit beschäftigt, warum Menschen krank werden. Und irgendwann hat man gesagt, wäre es nicht auch interessant zu fragen, warum Menschen gesund werden und warum manche gesund bleiben? Und in diesem Zusammenhang, da war ganz zentral das Thema Resilienz, haben Sie vielleicht schon mal gehört, ist ein Thema, mit dem man heute viel umgeht. Das heißt eigentlich nur Widerstandsfähigkeit in interessanter. Widerstandsfähigkeit, was macht uns widerstandsfähig? Was ist Resilienz? Einer, der dafür geforscht hat, der hieß Bonanno, der hat gesagt, widerstandsfähige, resiliente Menschen, das sind solche, die mehr Werkzeuge zur Traumabewältigung oder zur Bewältigung des Lebens in der Kiste haben als nicht resiliente, als nicht widerstandsfähige. Also widerstandsfähig, Werkzeug, um mit schwierigen Situationen umzugehen. Widerstandsfähigkeit, Resilienz. Eine der ersten Frauen, die sich damit beschäftigt haben, oder der ersten Leute, die sich damit beschäftigt haben, das war die Emmy Werner hieß die sogar. Die hat in den 50er Jahren was ganz Interessantes gemacht. Sie hat auf einer Insel gelebt. Ich vergesse immer, wie die heißt, aber irgendwo steht's, Maui oder so ähnlich, ne? Sehen Sie da. Und da gab es ganz, ganz viele Leute, die echt große Herausforderungen hatten, mit dem Leben umzugehen. Die hatten ganz wenig Geld, es gab sehr viel Abhängigkeiten, sehr viel Alkoholismus, sehr viel psychische Abhängigkeit, sehr viel Durcheinander, Voodoo, wo Leute sich auch eingeschränkt und bedroht fühlten. Und sie hat über viele Jahre lang Menschen aus dieser Gruppe begleitet und vor allem die Kinder. Sie hat angefangen, Kinder kennenzulernen, zu beobachten, immer wieder zu befragen, wie geht's dir mit dem Leben, was ist dir wichtig, wie kommst du klar mit all dem, was da so passiert, mit Alkohol und Spannungen zu Hause und geschlagen werden. Und das hat sie angefangen, als sie noch ganz klein war, da konnten sie noch nicht befragt, aber beobachtet werden. Und das hat sie 40 Jahre durchgehalten. 40 Jahre lang ist sie immer wieder mal auf diese Leute zugegangen und hat mit ihnen über ihr Leben gesprochen. Hat sie gefragt, wo bist du weitergekommen? Was hat dir geholfen? Was willst du noch erreichen? Und in diesen 40 Jahren, da hat sie festgestellt, dass bei den Menschen, bei den Kindern, die dann irgendwann Erwachsene geworden sind, ein großer Teil, 3/4, in die Strukturen der Eltern reingefallen sind. Haben also auch mit Spannungen gelebt, mit Durcheinander, mit Gewalt, mit Traumatisierung, also mit Verletzungen, die sie auch anderen zugefügt haben, mit Sucht. Aber 1/3 nicht. Und das Spannende war, dass sie eben als eine der ersten dann gefragt hat, warum dieses 1/3 nicht? Was ist bei denen anders gelaufen und was haben die anders gemacht in ihrem Leben, dass sie nicht den gleichen Lebensweg gewählt haben, der ihnen ja sozusagen schon vorgezeichnet war, sondern dass sie einen anderen Lebensweg gehen konnten. Und diese Frage, das war das Initial dafür, dass mehr Leute geguckt haben. Was ist das eigentlich, was Menschen widerstandsfähig macht? Und sehr spannend ist, dass man festgestellt hat, dass dieses 2/3, 1/3 irgendwie zu stimmen scheint. 2/3 der Menschen wiederholen ganz viel Lebensweg aus ihren vorhergehenden Generationen. Bis dahin, dass man gleiche Partner heiratet, wie der eigene Vater, wie die eigene Mutter war, dass man gleiche Entscheidungen trifft, dass man suchtkrank wird. 2/3 wiederholen ganz viel, aber sie wiederholen auch was Gutes. Ja, wenn sie Glück haben, hatten sie gute Vorbilder, dann haben sie bei diesen 2/3, ne? Gut gewählt, war eine gute Idee. 1/3 von Menschen, die aus belasteten Verhältnissen kommen, die entwickeln sich anders. Und da hat man jetzt ganz stark hingeguckt und gefragt, was macht dieses 1/3 aus? Welche Schutzfaktoren gibt es bei denen, die gesund geblieben sind? Und etwas ganz Wichtiges hat man festgestellt, die hatten in der Regel wenigstens eine gute Beziehung in ihrem nahen Umfeld während ihrer Kindheit. Also, auch wenn in der eigenen Familie viel durcheinander gelaufen ist, irgendwo war da jemand, der sie geschätzt hat und gefördert hat. Das konnte eine Lehrerin sein, eine Nachbarin, eine Oma, die weiter weg wohnt, aber die ganz stark die vermittelt hat, du bist wichtig, du schaffst was, du kriegst was auf die Reihe und die ein gutes Vorbild war, mit Situationen umzugehen, mit Schwierigkeiten umzugehen. Bei allen, bei denen das so war, bei allen Dritteln, aus dem letzten Drittel gab es eine solche Bezugsperson. Das finde ich schon mal was ganz Spannendes für Gemeinde. Wäre doch gut, wenn Gemeinde so ein Ort ist, wo man solche Leute findet, oder? Menschen, von denen man denkt, jo, die ziehen mich nach vorne. Die sehen was in mir. Die haben eine Sicht, dass aus mir was werden kann. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Wachstumsumfeld. Weil da haben wir dann Modelle dafür, dass wir wichtig sind, aber auch Modelle, wie sich etwas positiv gut auf die Reihe kriegen lässt. Und wir lernen am besten von Bildern. Ich kann Ihnen hier ganz viel erzählen. Da lernen Sie gar nicht so furchtbar viel von. Wäre ja schön, wenn Sie nach Hause gehen könnten, alles verändern. Wo Sie was lernen, ist, wenn Sie ein Bild aufnehmen können oder wenn Sie einen Menschen haben, mit dem Sie Sachen reflektieren können und überlegen können in konkreten Situationen, wie Sie was machen. Davon lernt man. Dann hat man geguckt, was in dem Leben dieser Leute stark war. Und da hat man 7 Faktoren festgestellt, Resilienzfaktoren. Sachen, mit denen Leute, die resiliente Leben führen, widerstandsfähige Leben, in der Regel gut umgehen. Und diese Dinger gucke ich mal kurz mit Ihnen durch und ich gucke, ob wir die in der Bibel wiederfinden. Ich kann Ihnen ja schon sagen, jo, geht, ne? Fangen wir an mit dem 1. Menschen, die widerstandsfähig sind, die haben oder die entwickeln einen realistischen Optimismus. Das bedeutet eigentlich nur, dass sie es für möglich halten, dass etwas gut ausgeht. Kennen Sie solche Situationen, wo Sie eigentlich etwas erreichen wollen, aber in Ihnen sagen ganz viele Stimmen, nee, das klappt sowieso nicht? Ne? Das ist das Gegenteil von realistischer Optimismus, das ist Pessimismus. Und Sie können sicher sein, wenn Sie mit diesem Gefühl an eine Aufgabe herangehen, ist es ganz schön schwierig, die umzusetzen. Ist eigentlich unwahrscheinlich. Wenn nicht wenigstens eine kleine Stimme da auch noch sagt, vielleicht geht's ja doch. Sie kennen ja sicher Pippi Langstrumpf, ne? Die sagt in einem der Bücher von Astrid Lindgren, als sie was ausprobieren soll, ach das habe ich noch nie gemacht, das kann ich bestimmt. Das habe ich noch nie gemacht, das kann ich bestimmt. Das bedeutet ja, ich versuche es einfach mal, ich lasse mich darauf ein. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es einen positiven Ausgang gibt. Soll ja aber ein realistischer Optimismus sein, nicht? Ich kann alles, ne? Superman, Ackermann, haut alle um. Sondern realistischer Optimismus kann auch sein, im Moment weiß ich noch nicht genau, wie es gehen soll, aber ich will es haben und ich werde einen Weg finden. Ich will mich auf den Weg machen, ich versuch's. Realistischer Optimismus. In der Bibel finden Sie ganz viele Beispiele dafür, dass man dafür den Blick wegwenden muss von all den vielen Sachen, die in uns sagen, das klappt nicht, das kannst du nicht, du bist klein. Meine Nichte saß eines Abends in ihrem Bett, hatte ihren Teddy, da war sie vielleicht 4, so auf den Schoß, guckt ihn an und sagt, klein bist du, blöd bist du, schade. Da hat sie irgendwas, denke ich, verwurstet, was am Tag so gewesen ist. In uns haben wir auch so Stimmen, die sagen, klein bist du, blöd bist du, schade. Du kriegst es nie auf die Reihe, selbstbewusst zu sein. Du wirst niemals schlank und schön, du kriegst niemals das und das. Aber es gibt auch den anderen Teil, diesen Teil zu sagen, realistischer Optimismus, es könnte gut gehen. Und da wäre es ja gut, wenn ich meinen Blick irgendwo hinwenden kann. In der Bibel, da gibt es den 121. Psalm, der ist geschrieben worden von Leuten, die sich bedroht gefühlt haben. Die haben gewandert und das war damals nicht so ungefährlich wie heute. Ich meine, jetzt, wenn sie in die Radrenner reingeraten, das könnte auch gefährlich sein. Aber damals gab es Räuber und Leute, die einen umbringen wollten. Und dann betet einer in diesem Psalm 121 in dieser Angst: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? So, ne? Das kenne ich auch, dass ich sage, wie kriege ich das jetzt hin? Oder wer kann mir da helfen? Und dann betet der weiter: Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gerade haben wir das gesungen: So groß ist der Herr. Das ist so, die Augen woanders hin tun, als zu den Stimmen in mir, die sagen: Ackermann, klein bist du, blöd bist du, schade. Dahin gucken, wo ich Hilfe erwarte und ersehne. Und ich glaube, Gott ist da ein ganz gutes Gegenüber. Das Zweite, was man beobachtet hat, war, dass die Leute es immer wieder geschafft haben, die Realität zu akzeptieren als das, was ist. Man hätte ja manchmal viele Sachen gerne, dass sie anders sind. Ich zum Beispiel, ich fände es super, wenn ich vor 30 Jahren gedacht hätte, Altersvorsorge ist eine sehr vernünftige Sache. Das wäre gut gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Dann könnte ich jetzt beruhigter in meine Zukunft gehen. Nur leider hatte ich vor 30 Jahren diesen genialen Gedanken nicht. Sondern da habe ich ganz anders gedacht, zum Teil unvernünftig gedacht. Jetzt könnte ich mich den ganzen Tag aufregen. Wäre eine Möglichkeit. Ich könnte mir auch Sorgen machen. Kennen Sie diese Werbung? Da ist sie wieder. Das Alter. Der eine Mensch, der da am Strand steht und dann geht immer sein altes Ich da vorbei und er guckt sich das immer an. Wie kann man zur Ruhe kommen, wenn man seine Altersvorsorge noch nicht geregelt hat? Verdrängung wird nichts helfen, zu sagen, nö, wird schon, alles gut. Da wird es mir auch nicht helfen, nur meine Augen zu den Bergen hoch zu gucken, sondern da muss ich erstmal akzeptieren, okay, da ist eine Lücke, da ist ein Problem. Also Akzeptanz bedeutet, ich gucke dahin, wo was schwierig ist. Und zweitens, ich akzeptiere, dass das so ist. Aber ich akzeptiere nicht, dass ich nur Opfer bin, sondern ich gucke, wo und in welchem Bereich ich was ändern kann. Vielleicht kann ich nicht alles ändern. Bestimmte Sachen liegen nicht in meinem Einfluss oder nicht mehr in meinem Einfluss. Aber einige, die liegen teilweise in meinem Einfluss. Und ich habe auch mein Königreich, wo ich durchaus was gestalten kann. Also Akzeptanz bedeutet nicht zu sagen, okay, schade eigentlich, ist so. Sondern die Situation ist jetzt so. Wie will ich damit umgehen? Und das hat man bei diesen resilienten Menschen beobachtet. Der Reinhold Niebuhr, der hat schon vor 100 Jahren, glaube ich, ein Gebet formuliert, in dem er das auf den Punkt gebracht hat, finde ich. Und das heute noch gebetet wird oder benutzt wird, zum Beispiel bei den anonymen Alkoholikern, als einen Orientierungspunkt. Der hat gesagt: Gott, gib mir bitte die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Was für ein kluger Satz. Steht nicht in der Bibel, könnte aber drin stehen. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Sie können manche Sachen nicht ändern. Zum Beispiel können Sie nicht die anderen Menschen ändern. Das kriegen Sie nicht hin. Auch wenn Sie es noch so gerne hätten, dass Ihr Nachbar, Ihr Ehepartner oder Ihre Tante Frieda ganz anders wäre und Sie richtig gern hat. Sie können da nicht reinreichen und da drin umrühren, geht nicht. Aber bei sich können Sie vielleicht etwas ändern, in dem, wie Sie damit umgehen, was da zwischen Ihnen passiert und was Sie belastet. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und jetzt das Dritte, die Weisheit, eins vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, man hakt häufig beim Letzten, weil man immer hin und her denkt und denkt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das nicht, das nicht, das und das nicht. Aber da sind wir ja wieder bei Punkt 1, realistischer Optimismus. Irgendwann würde ich sagen, ich mache jetzt irgendwas. Wenn es falsch ist, ist falsch. Wird mich nicht umbringen. Hoffentlich nicht. Aber ich will mein Leben gestalten. Ich will da, wo ich Einfluss habe, will ich Einfluss nehmen. Und wenn er noch so klein ist. Das sind manchmal dann nicht die Riesenveränderungen, aber es sind die kleinen Schritte, die nach und nach eine Veränderung auch im Großen bewirken könnten. Das Dritte, was man beobachtet hat, war, dass die Leute, die diese Widerstandsfähigkeit entwickelt haben, eine ganz lösungsorientierte Haltung dem Leben gegenüber hatten. Lösungsorientiert bedeutet, die haben sich nicht nur um die Probleme gekümmert, sondern mehr darauf umgeschaltet, wie kann ich denn damit umgehen? Probleme sind ja so, die springen immer wieder in Fokus, ne? Wenn ihnen irgendwas Schwierigkeiten macht, da brauchen sie gar nicht beschließen, ich möchte gerne darüber nachgrübeln, ne? Wie schwierig das Leben ist, sie müssen nur die Augen aufmachen und wusch ist das Problem da und sagt Rauch. Probleme muss man gar nicht füttern, die sind selber da, die zeigen sich. Man darf sie auch nicht verdrängen. Man muss sie angucken, aber dann ist die Frage, wohin könnte es denn gehen? Was ist möglich? In welche Richtung kann ich denken? Lösungsorientiert. Also ich beschäftige mich mehr mit der Frage nach dem Ausweg, als damit das Problem vielleicht nochmal zu analysieren und nochmal zu analysieren und nochmal. Man muss Sachen verstehen, das finde ich schon. Ich arbeite ja auch als Therapeutin und es ist schon wichtig zu verstehen, warum ich bestimmte Sachen mache. Aber dann hat man häufig die Hoffnung, wenn ich es endlich ganz verstanden habe, dann ändert sich alles. Ist aber nicht so. Wenn Sie es endlich ganz verstanden haben, dann haben Sie es ganz verstanden. Und das kann Ihnen helfen, Entscheidungen zu treffen. Aber dann müssen Sie Schritte gehen. So ist das. Lästig, aber ist so. Im Hebräerbrief steht ein Satz, der mich früher aufgeregt hat. Da steht nämlich der Satz, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Warum hat mich das früher aufgeregt? Weil es ganz häufig so war, dass in Seelsorge gesagt wurde, du musst nur aufsehen zu Jesus. Da habe ich immer gedacht, ja, du hast eine Ahnung, ne? Das ist nicht so, also es ist nicht so, dass ich nur aufsehen muss zu Jesus. Das ist also dann alles, das alles verfliegt. Aber ich glaube, es ist ein Akt, immer wieder dahin hinzugucken, zu Gott hinzugucken und zu sagen, ich möchte gerne zu dir hingucken und ich möchte dich im Auge behalten und ich möchte fragen, wohin kann es denn gehen? Und dann steht hier, zu Jesus, dem Anfänger und Vollender meines Glaubens. Also erstens, dass wir glauben können, dass der Weg offen ist zu Gott, dafür brauchen wir nur, dass wir sagen, jo, will ich. Die Situation, die ist für uns geklärt, da sind ganz offene Türen. Und Vollender meines Glaubens, also mein Glaube ist noch nicht vollendet, das kann wohl noch ein bisschen dauern. Also wenn ich im Himmel ankomme, werde ich sagen, Herr, ich habe noch nicht ganz alles geschafft. Und dann sagt Gott, ja, du musst mir ja auch noch ein bisschen was überlassen, ne? Hier. Aber es ist ein Prozess und ich glaube, wenn ich zu jemand hingucke, der mir sagt, ich hab dich lieb, ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht, du bist nie alleine, kannst ganz sicher sein, auch wenn das Leben noch so bescheuert ist, dann glaube ich, kann das helfen, dass ich Schritte gehen kann. Ich würde mir dann häufig wünschen, dass dann die Probleme verschwinden würden, ne? Dass ich keine Sorgen mehr habe, dass alles sich löst, dass keiner mehr stirbt. Und alle meine Freunde und meine Angehörigen bleiben bis zum jüngsten Tag und gehen dann mit mir zusammen. Aber das wird nicht so sein. Gibt Schwierigkeiten und manchmal gibt es ganz, ganz schlimme Schwierigkeiten. Dann ist es besonders schwierig zu sagen, das ist so und ich will das auch beklagen, ich will es nicht verdrängen. Ich will sagen, dass das furchtbar ist und dass es mir wehtut. Und ich will trotzdem zu Jesus hochgucken und sagen, ich sag dir das jetzt, das ist Mist so. Ich will das nicht, ich kann das nicht aushalten, es ist furchtbar und ich will nicht alleine sein mit diesem ganzen Durcheinander. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist für mich lösungsorientiert. Nicht im Sinne von, dann wird alles gut, aber dann weiß ich, wo ich mich verankern kann. Nächster Punkt, ganz spannender Punkt, den man entdeckt hat bei Leuten, die widerstandsfähig waren. Die konnten sich selbst regulieren. Das bedeutet, die haben Verantwortung für ihre Gefühle übernommen. Wenn man mal so einen richtigen Wutanfall hat, ne, dann hat man ja verschiedene Möglichkeiten. Man könnte sagen, ich bin nicht wütend. Meine Mutter war gut darin. Die hat immer gesagt, ich bin jetzt so traurig, das glaubst du gar nicht. War eine interessante Information, ne? Zwei gleichzeitig. Aber wütend wurde sie nicht. Leider war das dann so, dass sie sagte, ich bin jetzt so traurig, das glaubst du gar nicht. Und dann hat sie mich verhauen. Da habe ich gedacht, Traurigkeit hat interessante Ergebnisse. Manchmal ist das so, wenn wir was nicht wahrhaben wollen, ein Gefühl, dann kommt es durch die Knopflöcher raus und der Rest der Welt merkt es trotzdem. Aber manchmal ist es auch so, dass wir unsere Gefühle einfach laufen lassen. Und das ist auch nicht immer gut für uns und für den Rest der Welt. Ein Wutanfall, der einfach auf den anderen losgelassen wird, der kann im Notfall schon mal hilfreich sein. Aber in ganz vielen Fällen löst der nichts, sondern bringt mich nur durcheinander. Regulieren bedeutet also nicht, ich tue so, als wäre nicht, oder ich lasse einfach alles los, sondern ich nehme meine Gefühle erstmal wahr. Ich nehme wahr, was ich fühle, und das darf ich auch fühlen. Wenn ich sauer bin, bin ich sauer. Wenn ich glücklich bin, bin ich glücklich. Wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Daran ist nichts Falsches. Auch wenn der Rest der Welt sagt, du müsstest gar nicht glücklich oder traurig oder sauer sein. Wenn ich das bin, dann ist das so. Aber dann geht's weiter. Ich nehme das wahr, ich nehme das ernst. Ich frage, was ist los? Ich frage, was ist jetzt dran? Was ist jetzt möglich? Und dann gucke ich, was ich tun kann, um mit dieser Situation umzugehen. Kann ich was tun, um mich aufzuheitern? Kann ich was tun, um mich zu motivieren? Will ich jetzt was tun, um mich zu beruhigen? Wie kann ich mit dieser Situation so umgehen, dass ich mich selber ernst nehme, aber auch nicht alles laufen und schießen lasse? Spannend finde ich, dass die Leute eben, die als lebensstark sich gezeigt haben, diesen Punkt mit drin hatten. Also es gehört, Selbstbeherrschung gehört zu einem positiven sich weiterentwickeln. Aber Selbstbeherrschung ist eben nicht, ich unterdrücke mich, sondern ich nehme mich ernst, ich kriege mit, was ich fühle, ich darf das fühlen und ich frage mich, was ich tue. Dazu gehört auch, dass ich für mich gucke, negative Gefühle möglichst nicht zu füttern. Ich habe ja schon gesagt, Probleme springen einen in den Weg. Ne? Wenn Sie anfangen, über jemand was Schlechtes zu denken oder zu denken, der ist aber auch nur nervig oder das Leben ist nur nervig und ich schaffe es nie, dann müssen Sie gar nicht viel füttern, das kommt von selber. Aber es ist wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Was passiert eigentlich, indem ich negativ denke, hoffnungslos denke? Ich präge mich selber und meine Gefühle, die kriegen diese Information immer wieder und die werden immer negativer und immer negativer. Es gibt eine Geschichte, keine Ahnung, ob die stimmt. Da wird von einem Häuptling erzählt, der mit seinem Sohn zusammensitzt und grummelig ist. Und sein Sohn sagt zu ihm, was ist los mit dir, Vater? Und er sagt, ach, in mir, da kämpft ein schwarzer und ein weißer Hund. Und ich weiß überhaupt nicht, wer gewinnt. Und der Sohn guckt ihn an und sagt, und was meinst du, wer gewinnt? Und der Vater sagt, der, den ich fütter. Ich finde, das ist so. Welche Gedanken füttere ich? Sie müssen Ihren schwarzen Hund gar nicht aushungern. Also es hilft überhaupt nichts zu sagen, ich will das nicht denken. In dem Augenblick denken Sie es gerade. Aber Sie können gucken, was wollen Sie sonst noch denken? Wohin wollen Sie Ihre Hoffnung blicken lassen? Wohin wollen Sie, und wo kriegen Sie unterstützende Gedanken mit? Und manchmal kriegen Sie die von außen, wenn Sie die von innen nicht mehr finden. Dann ist es gut, wenn Sie Freunde haben, andere Menschen, wenn Sie einen Pastor haben, mit dem Sie reden können und sagen können, so ist es. Und der erstmal auch sagt, jawohl, ist schlimm. Und der dann mit Ihnen guckt, was willst du füttern? Was willst du tun? Wie willst du dich verhalten? Welche kleinen Schritte kannst du machen? Und dann, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, irgendwann einen ersten Schritt in die Richtung zu gehen, in die ich gehen kann. Nehmen wir an, mein Wutanfall kommt. Ich kriege ihn rechtzeitig mit, also er fliegt nicht dem Rest der Welt um die Ohren. Dann gehe ich raus, aber habe ich meinen Wutanfall ja noch in mir. Der bleibt ja nicht da drin. Also, was könnte der erste Schritt sein? Wie kriege ich den los? Ich habe zum Beispiel bei uns hinterm Haus haben wir jede Menge Tontöpfe, mit denen schmeißt mein Mann, wenn er sauer ist. Das ist eine gute Sache, da höre ich, wenn der nicht gut drauf ist und kann unauffällig in die andere Richtung gehen. Oder wenn ich selber mal gut drauf bin, könnte ich auch sagen, ist was? Dann sagt er, ja. Also, können Sie es irgendwie loswerden? Manche Energie wird man nur los, indem man etwas tut. Bewegung ist häufig etwas, was einem hilft, wenn man so richtig wütend ist. Ich finde Bewegung blöd, aber Bewegung ist echt gut. Auch beim Traurigsein hilft Bewegung, denn indem Sie sich bewegen, da kriegt Ihr Gehirn einen anderen Impuls. Und wenn Sie dann noch gucken und vielleicht sogar wirklich versuchen wahrzunehmen, was um Sie herum ist, dann wird was anderes gefüttert in Ihnen. oder sie haben ein Buch, in dem sie lesen, in so einer Situation. Könnte auch die Bibel sein, aber vielleicht ist es auch ein anderes. Und wenn es Raumschiff Enterprise ist, wenn es sie auf einen anderen, guten, positiven Gedanken bringt, dann ist das in Ordnung. Also was können Sie füttern, was können Sie dafür tun? Welchen ersten Schritt wollen Sie tun, um mit sich selber gut umzugehen, um sich zu regulieren? Und damit sind Sie dann immer noch, wenn Sie zum Beispiel häufig traurig sind, nicht plötzlich ein positiver Hüpf ins Feld. Aber Sie sind jemand, der seine Traurigkeit sieht und annimmt und sagt, ich lebe mit dir, du großer schwarzer Hund, ne? Aber ich möchte gerne, dass du bei Fuß gehst und nicht immer ich. So nach und nach kann sich daraus etwas entwickeln. Aber das muss man natürlich lernen, sich zu regulieren. Und fünftens, die Leute, die man beobachtet hat, dass die Verantwortung übernommen haben für sich selbst und für eine Situation. Häufig gibt es Situationen, in denen wir uns als Opfer fühlen, und manchmal sind wir es ja auch. Ist ja nicht immer nur so, dass wir uns das einbilden, sondern es gibt manchmal Leute oder Situationen, die brechen über uns herein und die sind furchtbar. Und es gibt Dinge, die Leute machen mit anderen Menschen, von denen man wirklich sagen muss, ja, das ist Täter, das ist nicht in Ordnung. Nicht in der Opferrolle bleiben bedeutet, ich will nicht nur darüber nachdenken, was ich alles angetan bekomme, sondern ich will wieder zu diesem Schritt positiver Optimismus gehen und fragen, gibt es etwas, eine Kleinigkeit, die ich tun kann? Gibt es irgendetwas, wie ich anders damit umgehen kann? Manchmal bedeutet das, ich akzeptiere, dass das so ist und versuche, einen anderen Weg zu finden. Manchmal bedeutet das, ich akzeptiere das überhaupt nicht und ich mache mal Aufstand, wäre auch mal gut. Manchmal bedeutet das, ich versuche, diesen ganz kleinen Schritt zu tun, den ich machen kann. Ich lasse mich nicht abhalten von innen und außen. Also wie das genau ist, welche Handlungsspielräume ich überhaupt habe, das muss man rausfinden. Und auch da braucht man häufig Hilfe. Deswegen braucht man andere. Deswegen steht in der Bibel ständig, dass Christen in Gemeinschaft bleiben sollen. Damit sie sich gegenseitig unterstützen und reflektieren und sich helfen. Dietrich Bonhoeffer, der hat Folgendes gesagt. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Ob die Begründung so stimmt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass das häufig so ist, dass sich die Widerstandskraft im Gehen zeigt. Dass ich gar nicht gedacht habe, dass ich diesen Schritt gehen kann. Und dann tue ich ihn. Und dann habe ich gemerkt, ja, das geht. Und das geht. Das, glaube ich, hilft uns zu sagen, ich will glauben, dass Gott mir in den Notlagen, mit denen ich zu tun habe, Widerstandskraft gibt, wenn ich sie brauche. Und auch wenn ich gerade das Gefühl habe, jetzt habe ich nicht genug. Ich will doch kleine Schritte machen. Ich will nicht einfach stehen und liegen bleiben. Und sechstens, die Leute, die sich gut selber handeln konnten, die waren netzwerkorientiert, nennt man das. Also die waren gewohnt, in Beziehung zu leben, Hilfe anzunehmen und Hilfe zu geben. Da sind wir bei dem, was wir gerade gesagt haben. Wir brauchen Gemeinschaft, ist ganz wichtig. Habe ich genug rote Punkte, Leute? Also Menschen, von denen ich weiß, die tun mir gut. Und bin ich jemand, der anderen gut tut? Das ist nicht nur an sich eine gute Sache, das wird ihnen helfen, wenn sie mit Krisen umgehen müssen. Weil sie erstens andere haben, die sie wahrnehmen, und weil sie selber wissen, dass sie nicht alles alleine lösen müssen. Dass es völlig okay ist, schwach zu sein und das zu zeigen. Dass es in Ordnung ist, nicht alles auf die Reihe zu kriegen. In Gemeinden würde ich mir wünschen, dass wir da viel mutiger wären, auch über unsere Krisen zu reden. Ich habe manchmal das Gefühl, ist aber nicht, vielleicht nicht hier so, ich weiß es nicht. In manchen Gemeinden habe ich das Gefühl, als könnte man immer im Nachhinein erzählen, was schwierig gewesen ist. Also das und das, die Probleme hatte ich und ich habe sie überwunden. Halleluja, preis den Herrn. Aber zu sagen, ich habe da ein Problem und ich weiß noch gar nicht, wie ich es überwinde. Und dann 3 Monate später zu sagen, ich habe jetzt immer noch das Problem und ich habe es immer noch nicht überwunden. Da kriegt man schon langsam ein komisches Gefühl und denkt, bin ich jetzt hier der Loser? Und die anderen fangen auch an zu fragen, betest du genug? Könntest mal fasten, wäre eine Möglichkeit. Hast du mit den Ältesten geredet? Also so dieses Aushalten, dass manche Probleme sich eben nicht so schnell wegarbeiten, wegdenken, wegrationalisieren lassen. Und das Aushalten, dass man auch ungeduldig wird, weil jemand immer noch Depressionen hat. Frechheit. Ja? Mein Mann hat Depressionen schon seit vielen Jahren. Und obwohl ich ihn lieb habe und obwohl ich ja sogar ein Profi bin, gibt es Situationen, wo ich denke, kannst du bitte aufhören, depressiv zu sein? Das wäre jetzt echt besser für mich. Aber ich weiß ganz genau, dass das Quatsch ist, dass er damit nicht einfach aufhören kann. Wir bleiben da in einem Prozess. Wir halten das miteinander aus. Wir halten uns gegenseitig aus. Er mich mit meiner Power, was ganz schön nervig sein kann, wenn sie schlecht drauf sind. Ich ihn in den Zeiten, in denen es ihm gar nicht gut geht. Aber wir bleiben zusammen. Das, glaube ich, das ist gut für Gemeinschaften. Und es hilft uns, wenn wir solche Gemeinschaften haben. In Römer 12, 5 finden Sie ein Bild, das ich richtig schön finde. Ein Bild von Gemeinschaft. Da schreibt Paulus, als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile des Körpers mit ihren besonderen Funktionen. Das Bild, das er da einbringt, ist das Bild vom Körper als Bild für die Gemeinde. Also, wir als Christen bilden wir ein unteilbares Ganzes. Wir gehören zueinander. Da haben Sie jetzt Pech, wenn Sie hier zu dieser Gemeinde gehören. Die anderen gehören zu Ihnen. Sie können nicht einfach sagen, geh weg, du stinkst. Der gehört zum gleichen Körper wie Sie. Und in diesem Körper aber hat jeder ganz unterschiedliche Funktionen und Arten und Positionen. Die sind manchmal ganz schwer miteinander zu kommunizieren. Also wenn die Milz sich mit dem großen Zeh unterhalten will, kann schon mal schwierig werden. Aber das gehört zusammen und wir halten das aus. Aber nicht nur wir halten das aus, dadurch leben wir. Dadurch entwickelt sich was. Und dieser Platz gibt uns Sicherheit. 7. und letzter Punkt, den die Forscher festgestellt haben und beobachtet haben. Die, die stark wurden und stark blieben, das waren Leute, die immer wieder angefangen haben, in die Zukunft zu denken. Manchmal ist man mit der Vergangenheit beschäftigt. Wenn Veränderungen so ausgesehen haben, dass man etwas loslassen musste, etwas verloren hat, was einem wichtig war, dann guckt man in die Vergangenheit und denkt, komm wieder. Aber die kommt nicht wieder. Die Vergangenheit ist vorbei. Wenn ich ganz damit beschäftigt bin, was war, dann kann es sein, dass ich gar keinen Blick mehr dafür habe, was kommt. Und gar keine Offenheit mehr dafür habe. Die Leute, die widerstandsfähig waren oder wurden, die haben es irgendwann hingekriegt, in die Zukunft zu gucken und zu planen. Kleine Schritte vielleicht zu planen. Zu sagen, das würde ich gern erreichen. Dahin möchte ich gerne. Da will ich dranbleiben. Die haben sich an eigenen Werten orientiert. Die haben sich Ziele gesetzt und verfolgt. Die haben sich auf das Kommende vorbereitet und die haben Entscheidungen getroffen. Und manchmal haben sie festgestellt, okay, diese Entscheidungen waren jetzt auch nicht die absolute Lösung. Gestern haben wir uns unterhalten, ich glaube, Sie haben erzählt, dass Sie umgezogen sind, war das so? Eigentlich, weil Sie gedacht haben, das ist besser für mich, dann bin ich gesichert und habe mehr Gemeinschaft. Dann haben sie festgestellt, vorher war ich relativ alleine unter 10 Leuten und jetzt bin ich relativ alleine unter 100 Leuten. So die absolute Veränderung ist es noch nicht. Also manchmal trifft man Entscheidungen, plant in die Zukunft und denkt, okay, da muss ich vielleicht noch ein bisschen dranbleiben, damit was werden kann aus dem, was ich mir gewünscht habe. Aber das gehört auch dazu. Das darf uns nicht abhalten, zu planen und zu denken und zu überlegen. Denn wenn wir das tun, wenn wir da aufgeben, dann bleiben wir in dem, wo wir sind. Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das war in einem anderen Zusammenhang gesagt, aber ich finde, es passt auch zu diesem. Lass dich nicht überwinden von dem, was dunkel ist. Lass dich nicht halten von dem, was sich nicht bewegt, sondern überwinde das immer wieder dadurch, dass du dahin gehst, wo du hinguckst und einen kleinen Schritt machst, einen kleinen Schritt. Das haben wir ja auch gesungen gerade eben. Du bist der, der das Dunkel vertreibt oder das Dunkel hält dich nicht, war, glaube ich, der Satz dazu. Die Zukunft gestalten, netzwerkorientiert sein, Verantwortung übernehmen, sich selbst regulieren, lösungsorientiert sein, akzeptieren, was ist, realistischer Optimismus. Das ist etwas, wo man mal gucken kann, gibt es irgendwas, wo ich gerne dran arbeiten möchte, wo ich weiterkommen möchte? Und wenn Sie das jetzt schon alles abhaken können, dann können Sie sich jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal an, ne? Erstaunlich, ich bin gar nicht so schlecht. Und wenn Sie die Sachen nicht abhaken können, dann können Sie sich trotzdem auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, erstaunlich, ich bin gar nicht so schlecht, weil ich sitze hier und ich bin nicht zu Hause und habe die Decke über den Kopf gezogen und ich bin Schritte gegangen und ich strecke mich aus nach dem, was kommt und nach dem, was möglich ist. Wunderbar. In all dem, was ich Ihnen hier beschrieben habe, da haben Forscher beobachtet, was Menschen tun können. Und wir haben das große Glück, dass wir einen Gott haben, der was tut, der sogar wirklich was tut. Ich habe Ihnen ein Lied mitgebracht. Das konnte ich Ihnen nicht selber vorsingen, das hätten Sie nicht hören wollen. Und die Gruppe konnte es nicht so schnell lernen, weil ich vergessen habe, das früh genug zu schicken. Aber jetzt singt das Chris Lass. Und ich bitte Sie, auf den Text zu achten, weil ich finde, der passt ganz gut zu dem, was wir hier oder was ich Ihnen hier erzählt habe. Da geht es darum, wir warten manchmal und hoffen. Ja.